aus Maleachi 3, 22 bis 23 und aus dem Kapitel 3, Vers 24. Denkt immer an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Weisungen und Ordnungen, die ich ihm am Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme.
Guten Morgen. Das ist heute die letzte Predigt zum biblischen Buch Maleachi. Und damit schließen wir heute diese Predigtreihe ab. Maleachi ist das letzte Buch des ersten Teils der Bibel. Wenn man also den letzten Satz unseres Predigttextes liest und man dann weiterlesen will, dann kommt man sofort zu den ersten Sätzen des Neuen Testaments. Man blättert also eine Seite um und springt 400 Jahre in der Zeit. Maleachi war wahrscheinlich der letzte Prophet, zu dem Gott sprach, bevor Jesus kam. Dann gab es keine Prophetie mehr, die denselben Stellenwert gehabt hätte, sodass sie in die Bibel aufgenommen wäre. Gott hatte alles gesagt, was er sagen wollte. Es gab alle nötigen Infos. Es war alles gesagt, was sie brauchten, um diese 400 Jahre zu leben. Unser Buch, also diese Sammlung von Streitgesprächen zwischen Gott und seinem Volk, dieses Buch ist Gottes Hinweis, wo das Volk Korrekturen vornehmen sollte. Und es ist auch das Buch, in dem er ihnen Aussichten auf die Zukunft gegeben hatte. Und auf diese Aussichten sollten sie warten und dementsprechend leben. Und als Gott das Maleachi offenbart hatte, Stille. Wenn die gesamte Geschichte der Welt wie ein Lied wäre, dann wäre das, was hier passiert, ein musikalischer Drop. Man kennt es aus der Electronic Dance Music und hält Einzug in mehr und mehr Musikstile. Es ist wie ein eigener Teil, der irgendwie ganz frisch ist in dem Lied, der neu hat wie eine neue Bassline oder einen neuen Rhythmus. Und vor diesem neuen Teil gibt es einen Aufbau, es wird alles spannender, es wird alles intensiver und dann fällt die Musik aus. Da gibt es eine Pause und man weiß, oh, jetzt passiert was. Und dann, wenn es wieder einsetzt, dann geht es so richtig los. Das ist so ein bisschen ähnlich, was hier passiert. Und die Hörer von Maleachi, die wussten das ja nicht so ganz von der Botschaft ursprünglich. Und bis zu diesem Aufbau ist es ihnen ähnlich ergangen wie diesem Lied. Und dann kommt die Pause. Und wir konnten in den letzten Wochen ein bisschen sehen, wie es ihnen erging. Gott war immer wieder im Streit mit seinem Volk und er warnt sie vor zukünftigen Ereignissen und verspricht ihnen gleichzeitig viel Positives für das, was dann kommt nach dem Drop. Aber es kommt zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu. Es sind noch nur Worte. Es ist noch nur ein Versprechen. Gott droht, um sie zur Umkehr zu bewegen und verspricht ihnen herrliche Aussichten für diesen Fall. Ich habe mal ein bisschen zusammengefasst, die Predigten und Maleachi bisher in folgender Form. Gott sagt, ich liebe euch. Sie sagen, wir sehen nichts davon. Gott sagt, macht doch die Augen auf. Ich werde mächtig eingreifen und ihr werdet dann nicht anders können, als mich zu loben und meine Liebe zu euch am Werk zu sehen. Wartet ab. Gott sagt, ich bin der Herrscher der Welt und ihr Priester respektiert mich nicht. Ihr betrügt mich beim Opfern und missbraucht eure Macht. Und sie sagen, na und? Gott sagt, ich werde euch für eure Respektlosigkeit zur Verantwortung ziehen. Wartet ab. Gott sagt, ich bin gerecht. Und sie sagen, wir sehen nichts davon. Den Bösen geht es gut und uns schlecht. Gott sagt, passt auf, ich werde jemanden schicken, der Gerechtigkeit herstellen wird, aber wundert euch nicht. Wundert euch nicht, wenn ihr nicht umkehrt, trifft es auch euch. Meint ihr dabei gut wegzukommen? Wendet euch mir zu, dann wird es für euch ein Festtag sein, wenn die Gerechtigkeit siegt. Wartet ab. Gott sagt, ich bin euch treu, seid deswegen einander und mir treu. Sie sagen, es lohnt sich nicht, treu zu bleiben. Gott sagt, es kommt der Tag, an dem ich Gericht halten werde. Dann wird für die, die mir treu gewesen sind, die Sonne neu aufgehen. Ihre Gerechtigkeit wird allen klar werden und sie werden hüpfen wie Mastkälber, die freigelassen wurden. Wartet ab. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann können wir sehen, dass die Menschen wie wir heute große Sehnsüchte hatten. Sehnsüchte, dass die diese Welt und ihr Leben anders wird. Sie sehnten sich zum Beispiel nach Gerechtigkeit, nach guten Leitern, nach Versöhnung mit den Angehörigen, nach Frieden, nach einem generell guten Verhältnis von Gott und Menschen, nach Treue, nach Liebe, nach einem guten Leben, nach Rettung, dass Gott jemanden schickt, der bei dem hilft, was richtig ist und was wir Menschen einfach nicht schaffen. Und das wollte nicht nur das Volk damals, sondern Gott selbst noch viel mehr. Ja, und deswegen sagte er, ich werde eingreifen, wartet ab. Und sie warteten 400 Jahre. Mal kurz, wie lang sind 400 Jahre? 400 Jahre hat es gebraucht, bis aus den amerikanischen Pilgervätern das heutige Amerika geworden ist. Die USA. 400 Jahre brauchen langsam wachsende Bäume, bis sie Seniorenbäume sind. 400 Jahre braucht es, bis Plastik so klein wird, dass man es nicht mehr sehen kann. Zur Erde wird es nicht, soweit ich weiß. 400 Jahre sind ungefähr 16 Generationen. Wie würden wir 400 Jahre warten? Was würden wir unseren Kindern mitgeben, wenn wir die erste Generation sind und merken, so langsam geht unser Leben zu Ende und es ist noch nichts passiert? Das heißt, weiter warten. Aus welcher Zeit, aus welcher Perspektive würden wir diese Zeit betrachten? Wie würde sie sich für uns anfühlen? Wie eine Zeit des Wartens oder wie eine Zeit der Vorbereitung? Ich glaube nämlich, es macht einen Unterschied, wenn man 400 Jahre eher passiv abwartet oder wenn man die Zeit als eine Zeit der Vorbereitung sieht. Eine Vorbereitungszeit ist irgendwie wacher, fokussierter, ausgerichteter, auch vorfreudiger. Gott wusste, jetzt kommen für mein Volk 400 Jahre des Wartens auf Jesus. Was brauchen sie, damit sie diese Zeit gut leben können? Durch seine ganze Geschichte mit ihnen hatte er sie schon darauf vorbereitet. Und hier schauen wir nur in die letzten Worte hinein, bevor ein langes Schweigen kam. Was er hatte ihnen am Schluss also noch mitgegeben. Schauen wir dafür nochmal gemeinsam in unseren Text. Ich habe drei Aspekte gefunden. Der erste das Gesetz, der zweite das Gericht, der dritte der Gesandte. Das Gesetz, der Gericht und der Gesandte. Also Punkt 1, das Gesetz, die Orientierung. Vers 22, denkt immer an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Weisungen und Ordnungen, die ich ihm am Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Als Gott sein Volk aus Ägypten befreite und sie aktiv mit ihm leben wollten, stellte sich die Frage, wie sollen wir denn jetzt leben? Was heißt es, mit einem heiligen Gott zu leben, der uns adoptiert hat und mit dem wir ja auch leben wollen? Und als Antwort gab Gott Mose am Berg Sinai oder Horeb erst die 10 Gebote und dann noch viele mehr. Und darin gibt es Anweisungen, die das Leben, die Rechtsprechung, Hygiene und Reinheit, Regierung, Opfer und Religiöses und damit auch die Gottesbeziehung regeln. Jesus fasst das Gesetz, diese Gesetze so zusammen: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Daran sollen sie denken, sagt Gott. Das ist wichtig. Das sollt ihr im Gedächtnis behalten. Und die Gebote, die Gott Mose fürs Volk gab, sollten ihr Denken, Entscheiden und Handeln prägen und auch ihr Empfinden. Das Gebot zeigt Gottes Willen und damit, wie gutes Leben gelingt. Anhand des Gesetzes konnte sein Volk erkennen, was gut ist. Also, worüber man sich zurecht freuen kann, worauf man sinnvollerweise hoffen kann, was man loben soll, aber auch, wovor man Angst haben soll, was man mit Zurückhaltung begegnet, was man ablehnt, was man vermeidet, was man bestraft, weil es einfach nicht gut ist. Jeder von uns braucht so etwas, Orientierung im Leben. Wo findest du deine Orientierung? Gott erinnert sie hier an genau das, das, was er ihnen schon vor langer Zeit gegeben hatte, Orientierung. Und genau das würden sie immer brauchen, jeden Tag, die ganzen 400 Jahre und darüber hinaus. Gott musste sie daran erinnern, und der Vers steht hier, weil sie nicht danach lebten. Jedes der Themen aus den Streitgesprächen von Maleachi ist ein Thema aus dem Gesetz. Es war eigentlich anders und besser geregelt, aber es wurde anders gelebt. Und Gott musste sie deshalb daran erinnern und motivieren, wieder so zu leben. Und darin sind wir nicht groß anders als die Menschen damals. Auch wir brauchen immer wieder Orientierung im Leben, in den Millionen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und in diesem so dichten Leben, voll mit Reizen, Möglichkeiten und Begegnungen, da brauchen wir immer wieder neu die Erinnerung an Gott und dass wir neu zurückdenken an die Orientierung, die Gott uns gibt. Da hilft es so sehr, regelmäßig Bibel zu lesen, an Gottesdiensten und Kleingruppen teilzunehmen. Da kommt die Erinnerung an Gott, wie er ist und was er für uns getan hat. Wir brauchen diese tägliche Erinnerung an Gott, genauso wie die Leute, an die unser Text damals gerichtet war. Wir haben gleich nach der Predigt noch eine Fragezeit. Wenn ihr während der Predigt schon Ideen habt, was ihr fragen möchtet, schreibt es gern schon, dann kann ich gleich schon in der Zeit dazwischen einmal kurz reinschauen. Aber ihr dürft auch dann gerne noch Fragen schreiben. Also macht es wirklich gerne davon Gebrauch. Die Fragen, wie ihr die posten könnt, findet ihr im Programmheft auf derselben Seite, auf der der Bibeltext steht. Also Punkt 2, das Gericht, die Aussicht. Verse 23 und 24, da steht drin, ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch, er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Die Erinnerung aus Vers 22, sich an die Gebote zu halten, reicht Gott nicht aus. Er kennt uns sehr gut und deswegen gibt er ihnen diese Verse auch noch. Wenn man Richtung und Orientierung durch Regeln gibt oder bekommt, dann führt das nicht automatisch dazu, dass man die befolgt. Das weiß jeder, der mit Menschen arbeitet, Teams leitet oder Elternteil ist. Die Existenz von Regeln führt nicht automatisch zu ihrer Einhaltung. Das weiß Gott auch. Und wenn man Regeln bricht, die etwas Gutes schützen sollen, dann hat das manchmal Konsequenzen. Manchmal für einen selbst, aber oft auch für andere. Wenn man also was tut oder denkt oder lebt, was nicht richtig ist und Folgen für andere hat, dann ist das Unrecht oder Ungerechtigkeit. Und das kennt ja jeder von uns, vom Kindergarten bis zum Sterbebett. Wenn man Kindergarten besucht, dann erlebt man, wie fies die Kinder zueinander sind, sich ausschließen, Spielzeug wegnehmen, wo man oft hört, das ist ungerecht. Der hat mich gehauen, der hat mich geschubst, der hat angefangen, du lügst. Und am Ende des Lebens, am Sterbebett, ist es leicht, mit Verbitterung, Unversöhnlichkeit auf ein langes Leben mit vielen, doch sehr menschelnden Momenten, Begegnungen und Beziehungen zurückzublicken. Dadurch, dass wir alle nicht perfekt nach Gottes Willen leben, entsteht Unrecht und Ungerechtigkeit. Manchmal leises Unrecht. Und manchmal schreiendes Unrecht. Und Unrecht muss beseitigt werden. Aber woher weiß ich, dass etwas Unrecht ist? Wenn ich selbst Unrecht beseitigen will, woher weiß ich, dass etwas Unrecht ist oder ob ich es nur so empfinde? Oder woher weiß ich, ob es Unrecht ist, obwohl ich es nicht so empfinde? Hier kommt wieder Gottes Gebot ins Spiel. Wir brauchen das Gebot als Maßstab. Wir brauchen Hilfe dabei, zu erkennen, was Gerechtigkeit ist. Ist und was nicht. Und unsere menschlichen Gebote, das Grundgesetz, Strafgesetzbuch, orientieren sich oft an Gottes Gebot, aber unsere Gerichte können nicht für letztliche Gerechtigkeit sorgen. Für manches Unrecht gibt es selbst in Deutschland kein entsprechendes Gesetz. Für manche Tat keinen Zeugen oder Beweise und damit bleibt viel Unrecht bestehen. Das ist schwierig auszuhalten. Manchmal sehr schwierig. Aber es ist möglich, Ungerechtigkeiten zu empfinden und es ruhig auszuhalten, wenn ich um einen Tag weiß, an dem Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Nicht billige Rache, sondern herrliche, richtige Gerechtigkeit. Und Gott verspricht so einen Tag, einen Zeitpunkt, an dem alles Unrecht in Ordnung kommt. Und Gott sagt hier im Text, das wird ein großer und schrecklicher Tag. Schauen wir uns die Worte mal an. Groß, inwiefern? Ja, weil es sehr umfassend ist. Wenn die ganze Menschheitsgeschichte und alle Menschen an diesem Tag irgendwie zu Gericht gezogen werden, dann wird da sehr viel Unrecht versammelt sein. Da wird da sehr viel wieder gut zu machen sein. Und es wird eine Weile dauern, falls Zeit da eine Rolle spielt. Großer Tag. Aber auch groß, weil es sehr gut ist. Großartig, was dabei herauskommt. Jesus verspricht in Matthäus 5, Vers 6 in den Seligpreisungen, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Schrecklich ist das zweite Wort, groß und schrecklich. Schrecklich inwiefern? Wer könnte erwarten, an diesem Tag als unschuldig dazustehen? Wie soll man sich auf diesen Tag freuen, wenn man selbst Unrecht begangen hat oder wie wir, die wir ja noch leben, wahrscheinlich auch noch Unrecht begehen werden? Für alle, die ihr Unrecht noch mit Gott zu klären haben, wird dieser Tag schrecklich sein. Kein Grund zur Freude. Ungeteilt freuen auf diesen Tag kann sich nur der, der weiß, dass er trotz seiner Schuld freigesprochen ist oder wird. Und das ist, was Gott uns in Jesus anbietet. Einen Freispruch für uns, weil Jesus unsere Schuld bereits am Kreuz bezahlt hat. Es wäre ungerecht von Gott, wenn wir dafür jetzt nochmals verurteilt würden. Das Unrecht ist beseitigt. Jesus hat es alles auf sich genommen, für jeden, der davon Gebrauch macht. Und es ist super schwer, das anzunehmen, weil unser Stolz dem im Weg steht. Der Stolz steht dem im Weg, einzusehen, dass ich nicht so gut bin, wie ich gerne denken möchte. Er steht dem im Weg, einzusehen, dass ich verurteilt werde. Stolz ist ein Problem, einzusehen, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Aber auch einzusehen, dass ich selbst es nicht abwenden kann. Stolz ist ein Problem, dabei Hilfe anzunehmen. Und Stolz ist ein Problem, dabei jemand anderen für mich sterben zu lassen. Dieser Tag wird kommen, groß und schrecklich. Wie man diesen Tag erlebt, hängt ganz davon ab, wie man zu Gott steht. Wenn man sich ihm zuwendet, dann wird es für denjenigen ein Tag der Freude, weil er freigesprochen wird durch sein Vertrauen auf Jesus, der die Schuld stellvertretend auf sich genommen hat. Was verändert die Überzeugung, dass es einen Tag Gerichts gibt, im praktischen Leben, ein Leben im Sinne Gottes zu leben? Die Existenz des Gerichts, eines letzten Gerichts, zeigt, Gott ist Gerechtigkeit wichtig. Deswegen kann ich mich hier in dieser Welt schon dafür einsetzen. Die Gerichtsbarkeit ist in Gottes Augen Sache der Obrigkeit. Für die sollen wir beten und sie damit unterstützen. Und sich für Gerechtigkeit einzusetzen, kann bedeuten, nicht wegzusehen, wenn Unrecht passiert, mich als Zeuge bereitzustellen, auch wenn mich das etwas kostet. Und es kann bedeuten, Ungerechtigkeit anzusprechen, mich gegen Unrecht zu engagieren, Petitionen zu unterschreiben, wählen, mein Einkaufsverhalten zu verändern und so vieles mehr. Gott ist Gerechtigkeit wichtig. Aber sie letztlich herzustellen, bleibt seine Aufgabe. Er will nicht, dass wir uns rächen. Er wünscht sich, dass wir Christen erlittenes Unrecht erdulden können, weil wir seinen vergebenden Charakter widerspiegeln sollen. Wir können vergeben, weil Gott sich um die Schuldfrage kümmert. Er will, dass wir nicht zu Tätern werden angesichts des erlittenen Unrechts. Und das ist richtig schwer. Und doch leichter, wenn ich weiß, es kommt ein Gericht und dann wird es gut sein. Gott kümmert sich. Gott gibt seinem Volk hier eine Zukunftshoffnung, die sie durch die 400 Jahre tragen soll, in der sie zum Beispiel von anderen erobert werden werden. Das weiß er schon. Die Aussicht auf einen Tag, an dem Gerechtigkeit siegen wird, soll ihnen dabei helfen. Punkt 3, der Gesandte, die Hilfe. Beide Infos. Die Info, haltet euch an mein Gesetz, und auch die Info, es gibt ein Gericht. Die reichen nicht für diese 400 Jahre. Er gibt ihnen noch eine Sache mit auf den Weg. Nochmal Vers 23 und 24. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Wie wir schon gesehen haben, ist die Aussicht auf einen Gerichtstag nicht unbedingt etwas Positives, außer man darf einen Freispruch erwarten. Damit das passieren kann, braucht es noch etwas Drittes, Hilfe von außen, ein Retter. Es braucht Unterstützung und die verspricht Gott hier. Der Prophet Elia soll kommen, bevor der Tag des Gerichts kommt. Gott will also eine Möglichkeit schaffen, dass Menschen das Gericht ungeschoren überstehen können. Das, der kommen wird, ist Gnade vor dem Gericht. Und das ist die Art, wie Gott wirkt. Er sendet einen Elia und zwar rechtzeitig, damit sein Volk umkehrt und er nicht streng richten muss. So wie wir Menschen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben, haben wir ja auch die Sehnsucht danach, ungeschoren davonzukommen. Wie soll das gleichzeitig gehen? Gott will Gerechtigkeit und Gott will Umkehr. So kann es gehen. Wenn man hier die Ankündigung liest und sich im Alten Testament etwas auskennt, könnten einem folgende Fragen kommen. War nicht Elia ein Prophet, der schon mal gelebt hatte? Wie will Gott denn einen Propheten der Vergangenheit nochmal schicken? Soll das durch eine Auferstehung passieren oder wird er direkt vom Himmel gesandt oder wiedergeboren? Oder andere Frage, warum muss denn überhaupt jemand kommen? Oder warum schickt er eigentlich Elia und nicht Mose oder einen anderen Propheten oder irgendeinen anderen? Oder wird jemand kommen, der in Aspekten ähnlich ist wie Elia war, sodass man ihn als neuen Elia sehen könnte? Was meint ihr damit? Und Antworten auf diese berechtigten Fragen könnten wir spekulierend bekommen oder wir lesen direkt bei Jesus, was er dazu sagt. Er sagt in Matthäus 11, die Verse 10 bis 14, Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes, den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Und, wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Johannes war dieser jemand, der Umkehr predigte und das Volk vorbereitete auf Gottes Gerichtstag. Er war jemand im Stile von Elia, aber eine andere Person. Über den ersten Elia konnten wir vor ein paar Predigten von Aaron ein bisschen was hören. Johannes war wie er eine einsame Stimme, ein Prophet außerhalb der Macht- und Hierarchiestrukturen, der sich mit den Regierenden anlegte, die gegen Gott arbeiteten. Er lebte wie Elia zeitweise in der Wildnis und trat furchtlos für Gott ein. Johannes hatte Jesus und das Himmelreich angekündigt. Daraufhin kehrten Leute zu Gott um, fingen wieder an, nach seinen Geboten zu leben und er taufte sie als öffentliches Zeichen für diese innere Umkehr. Sie nahmen Gott wieder neu in den Fokus und dadurch wurde die Zeit reif für Jesus. Johannes lebte überlappend zeitlich mit Jesus und in ihrer beidem Wirken zeigt sich das, was hier angekündigt wird. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen. Es steht im Text so ein bisschen, dass er wird das Herz der Väter den Söhnen wieder zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Und die Väter und Söhne stehen für Eltern und Kinder. Eine der größten Sachen, die durch Johannes und Jesus passiert ist, nämlich ist genau das, Versöhnung. Durch die Predigten und die Taufe von Johannes hatte er das Herz der Zeitgenossen betroffen und offen gemacht. Und Jesus redete dann von Gott als gutem Vater, der sich danach sehnt, wieder mit seinen Kindern versöhnt zu sein. Und am Kreuz zeigt Jesus, was Gott dafür bereit war zu zahlen, das Leben seines ganz besonderen Sohnes. Und jetzt braucht es nur noch die Reaktion der Kinder auf das Versöhnungsangebot des Vaters. Dann würde das Gericht kein schrecklicher Ausblick mehr sein. Gottes Geist kam und verändert seitdem das Herz von so vielen Menschen, von uns Menschen, die wir alle sowohl Kinder menschlicher Eltern sind, als auch Kinder Gottes werden können. Und die Versöhnung mit Gott führt dann in so vielen Fällen auch zur Wiederherstellung und Versöhnung zwischen leiblichen Eltern und Kindern. Und so passiert seitdem das, was hier angekündigt ist. Es breitet sich die Tatsache über die Welt und durch die Generationen aus, dass Jesus Versöhnung von Eltern und Kindern miteinander bewirkt. Das ist die Phase der Weltgeschichte, in der wir leben. Die Zeit der Versöhnung. Und wir warten noch auf den großen und schrecklichen Tag, an dem Gott Gericht halten wird und unser aller Sehnsucht nach Gerechtigkeit gestillt wird. Gott gab seinem Volk so vieles für diese 400 Jahre Warte- und Vorbereitungszeit und seitdem erfüllt sich Stück für Stück, was er angekündigt hat. Er gab ihnen sein gutes Gesetz und erinnerte sie daran. Er gab ihnen den Ausblick auf das Gericht als Warnung und als Hoffnungszeichen für die, die sich ganz auf ihn und seine Vergebung verlassen. Er gab ihnen die Aussicht auf einen Propheten und an anderer Stelle einen Retter, die Herzen zueinander und zu ihm wenden würden. Er gab ihnen das und wir schauen jetzt aus 2400 Jahren Distanz zurück. Und gleichzeitig feiern wir bereits seit ein paar Tagen den Advent. Und damit vollziehen wir jedes Jahr diese Zeit des Wartens nach. Wir versuchen, uns in die Situation zu versetzen, wie es wohl war, das erste Mal auf Jesus zu warten. Und wir freuen uns wieder neu, dass Gott seine Versprechen mit Johannes und Jesus angefangen hat einzulesen. Ich hoffe, diese Predigt kann euch etwas in das erste Warten auf Jesus mit hineinnehmen. Gleichzeitig warten wir immer noch auf sein zweites Kommen als Richter dieser Welt am Tag des Gerichts. Und deswegen habe ich noch zwei praktische Gedanken, wie wir in diesen Tagen gut warten können. Beide haben mit Aufmerksamkeit zu tun, nämlich worauf wir sie richten. Wenn wir den Advent als Vorbereitungszeit unseres Herzens auf Weihnachten sehen, dann ist es gut, sich vor Augen zu führen, wofür es gut war, dass Jesus überhaupt kam. Das heißt, es ist hilfreich, sich die Not vor Augen zu führen, die Jesus angehen wollte. Und je klarer uns die Not ist und was Jesus dagegen getan hat, desto größer kann unsere Freude und Dankbarkeit an Weihnachten sein. Von daher eine Idee. Sucht euch doch eine Not aus, wegen der Jesus gekommen ist. Informiert euch darüber. Guckt ein Doku, betet dafür, beschäftigt euch damit. Eine Möglichkeit, die in unserem Text naheliegt, wären Konflikte zwischen Eltern und Kindern. Und dann freut euch und entdeckt, wie genau Jesus dafür die Hoffnung ist. Und das wird eure Freude und eure Dankbarkeit an Weihnachten stärken und pushen. Meine zweite Idee hat mit dem zweiten Warten zu tun. Dass wir immer noch warten, dass Jesus kommt und dass wir in den Himmel kommen. Wir können unsere Aufmerksamkeit jetzt schon auf die himmlische Realität richten. Ich lese im Moment Abschnitte aus der Offenbarung. Gerade bin ich in Kapitel 4 unterwegs, lese es seit einer Woche ungefähr immer mal wieder und mir fällt immer was Neues an diesem Kapitel auf. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, wie der Thron Gottes beschrieben wird. Und da sitzt jemand und der strahlt. Und er wird gar nicht genauer beschrieben, außer dass er strahlt. Und er strahlt wie zwei Edelsteine, so wird es beschrieben, wie Jaspis und Karneol. Und ich bin ja kein Juwelier und habe auch nicht so Dinger. Ich habe mir die mal dann Google-Bildersuche angeguckt. Und das sind wunderschöne Steine. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie die Farbgebung dieser rötlichen Steine in Licht aussieht und wie das aussehen würde, wenn da so jemand strahlt. Und dann habe ich weitergelesen und dann ist der Thron umgeben von einem Regenbogen. Der leuchtet wie ein Smaragd. Dann habe ich mir auch einen Smaragd angeguckt. Und auch das, so ein schönes Grün in so verschiedenen Schattierungen, Farbgebungen. Wunderschön. Und es hat mir geholfen, mit der Perspektive des Himmels durch diesen Tag zu gehen und mich zu freuen, dass Gott da ist, der wunderschön ist, der das Leben wunderschön gemacht hat und bei dem die Ewigkeit wunderschön sein wird. Und die Ausrichtung auf den Himmel kann großen Unterschied in unserem Hier und Jetzt machen, wie wir durch den Tag gehen. Und das wünsche ich euch. In dieser doppelten Zeit des Wartens.